ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Hallo, ahoi, ich bin Katrin Schumacher und heute kann ich 3 Entdeckungen servieren. Weibliche Stimmen, die uns in die Welt führen. Kleine Lesereisen zwischen den Sommer- und den Herbstferien. Was gibt's Schöneres? Mit Katrina Tuvera reisen wir auf die Philippinen nach Manila. Mit Sophie Klink auf die russische Halbinsel Kamtschatka. Und mit Hemley Boom geht es nach Kamerun. Hemley Boom. Wind, der uns heimträgt. Die Schriftstellerin wurde 1973 in Douala geboren. Das ist die größte Stadt Kameruns. Nach einem Studium der Sozialwissenschaften in Kameruns Hauptstadt Yaoundé und im französischen Lille lebt sie heute in Frankreich. Seit 2010 hat Hemley Boom bereits mehrere preisgekrönte Romane vorgelegt, die sich alle mit ihrer afrikanischen Herkunft beschäftigen. Auf Deutsch sind 2 davon im Peter Hammer Verlag erschienen, und zwar Gesang für die Verlorenen und Die Tage kommen und gehen. Und jetzt ist eben ein weiterer Titel erschienen, Wind, der uns heimträgt, und Bettina Baltscheff stellt uns das Buch vor.
Im Märchen vom Fischer und seiner Frau kann Ilsebill nicht genug Besitz horten und stürzt ihre Familie damit ins Unglück. In Hemley Booms Roman Wind, der uns heimträgt, ist es dagegen der Fischer selbst, der den materiellen Versuchungen der westlichen Zivilisation nicht widerstehen kann. Er ist überzeugt davon, er müsse seiner Frau und den beiden Töchtern mehr bieten als das einfache, aber gute Leben in einem Dorf in Kamerun.
Es fehlte ihnen an nichts. Aber das Dorf selbst veränderte sich. Fremde, angelockt von den Holzunternehmen, die in der Region investierten, führten neue Gewohnheiten ein, die sich auf den Komfort eines regelmäßigen Lohns gründeten. Der Fischer konnte sich leicht vorstellen, wie gelassen ein Mensch war, der jeden Monat Geld bekam, ohne dass er sich dem Wind oder den Launen des Ozeans aussetzen musste. Die äußeren Zeichen des Reichtums, von denen er nicht einmal zu träumen wagte, zeugten davon. Ein Radio, ein Motorrad, Kleidung für jeden Anlass, Fleisch als Ersatz für Gemüse und für den ewigen Fisch.
Es klingt verheißungsvoll. Zacharias lässt sich auf Verpflichtungen gegenüber sogenannten Genossenschaften ein, hinter denen sich große westliche Fischereiunternehmen verbergen. Doch die drücken die Preise auf dem Fischmarkt so massiv, dass Zacharias seine Familie bald nicht mehr versorgen kann. Julana, seine weitaus genügsamere Frau, muss zusehen, wie er sich mehr und mehr verschuldet, schließlich in die Kasse eines Ladengeschäfts greift und im Gefängnis landet. Ausführlich und mit viel Gefühl erzählt Hemley Boom die Geschichte der ursprünglich großen Verbundenheit zwischen Julana, Zacharias und ihren Töchtern Dorothee und Myriam, die dem wachsenden wirtschaftlichen Druck nicht standhält.
So kam es im Haus der Mekobe dazu, dass sie sich gegenseitig bekämpften und einen tiefen Groll aufeinander hegten. Sie wurden böse. Alle, nur nicht Myriam, die wie durch ein Wunder dem Unmut ihrer Eltern entkam, nicht aber dem ihrer Schwester. Dorothee war erbost, ihre Mutter machte sich nichts daraus und ihren Vater kümmerte es wohl auch nicht, also rächte sie sich an ihrer kleinen Schwester.
Diese Rache endet tödlich. Myriam ertrinkt, Dorothee ergreift voller Schuldgefühle die Flucht und kehrt nicht wieder zurück. Immer wieder unterbrochen wird diese herzergreifende Familiengeschichte von einem zweiten Erzählstrang. Der führt einige Zeit später nach Paris und handelt von Zachary, einem jungen Mann, der als Jugendlicher von Kamerun nach Frankreich gegangen ist. Nach einem Studium der Psychologie scheint Zachary in der französischen Gesellschaft gut integriert. Die kleinen rassistischen Stiche, denen er täglich ausgesetzt ist, ignoriert er einfach. Denn alles ist besser als seine Kindheit und Jugend in Afrika, die er als Sohn einer alleinstehenden Frau namens Dorothee verbracht hat. Damit ist die Verbindung zur Geschichte der Fischerfamilie gelegt, von der Sack, wie er sich nennt, kaum noch etwas weiß. Schließlich führt Hemley Boom die beiden Erzählstränge, den afrikanischen und den französischen, zusammen. Sie lässt Zachary nach Kamerun reisen. Dort trifft er nach Jahrzehnten der Abwesenheit seine Mutter Dorothee und seine Großmutter Julana und es kommt zu einer Art melancholischem Happy End. Die Botschaft des Romans ist eindeutig, wenn auch keineswegs neu. Man kann sich noch so weit von seiner Heimat entfernen, sie holt einen doch immer wieder ein. Wie viele afrikanische Länder war auch Kamerun im 19. und 20. Jahrhundert Ziel des sogenannten Wettlaufs um Afrika. Der Kolonialismus hat das Land nachhaltig und unumstößlich verändert. Er hat die Menschen nicht nur aus überlieferten Strukturen gerissen, sondern sie auch voneinander entfremdet und über Generationen hinweg traumatisiert. In ihrem Roman »Wind, der uns heimträgt« klagt Emily Boom niemanden an. Doch ihre bewegende Familiengeschichte ist Zeugnis genug.
Bettina Baltscheff war das über Emily Boom, »Wind, der uns heimträgt«, aus dem Französischen übersetzt von Gudrun und Otto Honke. Erschienen im Peter Hammer Verlag. Sophia Klink, Kurilensee. Der Kurilensee liegt im Süden der russischen Halbinsel Kamtschatka. Die Hauptstadt, Petropawlowsk, ist nur 90 Kilometer entfernt, aber die Anreise ist beschwerlich. Der See ist abgelegen, ein Naturreservat, vor allem bekannt als Revier von Hunderten von Bären. Sophia Klink hat in ihrem Debütroman hier eine Forschungsstation angesiedelt. Sophia Klink ist studierte Biologin, frisch promoviert, und sie hat außerdem ein Faible für Sprache und Poesie. Claudia Ingenhofen stellt ihren Roman vor.
Ein Hubschrauber setzt das Team im Frühjahr am Kurilensee ab. Zwei Biologinnen, ein Wildhüter, ein Forschungsleiter, die anderen kommen später. Im Winter haben sie am Institut in Pawlowostok Daten ausgewertet und Skripte verfasst, vor allem zu Algen und Lachsen. Der Rückgang der Lachsbestände beschäftigt Zoologen in aller Welt. Jetzt müssen sie erst mal gucken, ob ihre Häuser noch stehen. Eins bewohnt Anna, die deutsche Biologin, mit ihrem Freund Vova, einem russischen Wildhüter. Er kennt Pflanzen und Tiere hier so gut wie kein anderer. Seit Jahren leben und arbeiten die beiden zusammen. Julia, die zweite Biologin, stammt auch von hier. Sie ist doppelt so alt, um die 60, eine Koryphäe, die sich gern auf russische Sprichwörter beruft. Die beiden Frauen nehmen erste Wasserproben.
Die Algengemeinschaft ist normal für Anfang Mai. Die Kieselalgen dominieren, wie immer. Gutes Zeichen, ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Die Daten letzten Herbst haben darauf hingedeutet, dass etwas aus dem Ruder läuft. Als würde sich das ganze Nahrungsnetz verschieben. Die Nährstoffe aus den Lachskadavern nicht bei den Algen ankommen.
1 Million Lachse finden den Weg aus dem Meer bis zum Kurilensee. Die restlichen 10 Millionen sind freigegeben für den Fischfang. Um den natürlichen Kreislauf zu stabilisieren, müssten mehr Lachse zum Laichen an den See kommen, findet Anna, die Ich-Erzählerin. Aber der Forschungsleiter wiegelt ab. Man muss auch die Fischereiwirtschaft verstehen, so viele Arbeitsplätze. In diesem Jahr steht eine grundlegende Entscheidung an. Soll der See mit künstlichem Phosphor gedüngt werden? Bis Juli muss das Team belastbare Daten erheben und eine Empfehlung abgeben. Als die ersten Lachsschwärme ankommen, wird klar, die Fische sind kleiner geworden. Das könnte ein Argument für die Düngung sein. Die Lachse würden profitieren. Aber die Algen? Niemand weiß, ob nicht die giftigen Blaualgen zunehmen. Anna verbringt schlaflose Nächte. Auch die anderen sind skeptisch, aber sie wollen sich nicht verrückt machen lassen. Um ihre Gedanken zu sortieren, macht Anna etwas streng Verbotenes. Sie öffnet den Zaun, der die Forschungsstation von den Bären trennt, und streift durch die Wildnis. Ein aufziehendes Gewitter bemerkt sie zu spät. Sie hat die Orientierung verloren.
Ich müsste längst beim See sein, aber jede Senke führt nur zu einem weiteren Abhang. Es geht immer weiter bergab. Würde ich jetzt auf einen Bären treffen, ich würde blind in ihn hineinlaufen.
Spannung pur. Von Sophia Klink dramaturgisch geschickt platziert, bevor das routinierte Lachsezählen weitergeht. Anna entdeckt Verletzungen und Parasiten und hat Mitleid mit den Tieren. Sie vermenschlicht sie nicht, sie sieht sich selbst als Organismus.
Anatomisch spricht alles dafür, dass sie dieselben Gefühle besitzen wie wir. Ihre Angst dürfte sich ähnlich anfühlen, zumindest teilen wir dieselben Zentren im Zwischenhirn. Sie haben dieselbe Stressachse, nur tausendfach feiner reguliert.
Zum ersten Mal interessiert sich Anna für die eigenen Eizellen. Bisher verhüten sie und Vova sorgfältig. Im Traum ist das anders. Das Interessante an dieser Figur, sie ist nicht nur die sympathische, gründlich abwägende Wissenschaftlerin, sie nervt auch mit ihrer schlechten Laune, wenn die anderen lachen oder spielen, während sie bis zur Erschöpfung weiterarbeitet. Sophia Klink hat ein mitreißendes Buch über den Zweifel geschrieben, über das Ringen um die richtige Entscheidung. Ihre Beobachtungen von Pflanzen, Tieren und Menschen lassen staunen. Ihre Annäherung an zwei ungleiche Liebende stimmt zuversichtlich. Wer im Biologieunterricht nicht aufgepasst hat, als es um den Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden ging, wird immer wieder Aha-Effekte erleben. Ein großes Lesevergnügen.
Claudia Ingenhofen war das über Sophia Klink, Kurilensee. Erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Katrina Tovera, die Kollaborateure. Die Schriftstellerin, Jahrgang 1965, lebt am Rand von Manila. Sie ist erst spät zur Schriftstellerin geworden. In ihren Romanen beschäftigt sie sich mit der wechselvollen Geschichte ihres Landes und der Verantwortung des Einzelnen. In ihrem ersten Roman hat sie sich mit der Zeit des Kriegsrechts unter Ferdinand Marcos in den 70er Jahren auseinandergesetzt. Nun kehrt sie mit ihrem aktuellen Roman zu dieser für das Land traumatischen Periode zurück. Katrina Tovera interessiert die Frage, wie sich Menschen mit der Macht arrangieren. Holger Heimann hat die Kollaborateure gelesen und mit der Autorin in Manila gesprochen.
Kollaborateure sind laut Wörterbuch Menschen, die mit dem Kriegsgegner bzw. der Besatzungsmacht gegen die Interessen des eigenen Landes zusammenarbeiten. Katrina Toveras gleichnamiger Roman führt zurück bis in die Zeit der japanischen Okkupation der Philippinen im Zweiten Weltkrieg, während der sich zahlreiche Filipinos mit der Besatzungsmacht arrangiert haben. Aber Carlos, die Hauptfigur des Buches, war noch ein Kind, ein Kollaborateur war er nicht. Auf dem Sterbebett blickt der alte Mann zurück, auf seine Kindheit, vor allem aber auf die steile Karriere unter dem Regime von Ferdinand Marcos. Carlos hat der Militärdiktatur seinen Aufstieg zu verdanken. Er wurde zu einem Komplizen des Systems. Es ist diese Komplizenschaft, die im Zentrum des Romans steht.
Kollaboration ist eines der Themen in der philippinischen Geschichte, das nie wirklich diskutiert wurde. Aber mir geht es nicht nur um die Kollaboration während des Krieges, sondern generell um Mittäterschaft. Und das ist für mich ein weitaus komplexeres Feld.
Carlos hat sich seine ganz eigene Lebenserzählung zurechtgelegt. Die Ausrufung des Kriegsrechts unter der Marcos-Regierung habe verhindert, dass die Philippinen in Bürgerkrieg und Chaos versunken seien. Unwidersprochen bleibt diese Perspektive nicht. Gleichberechtigt neben dem Nachdenken von Carlos stehen die konträren Stimmen seiner Frau und seiner Tochter. Katrina Toveras Roman legt nahe, dass es die Chance auf sozialen Aufstieg, die Verlockung von Macht und Einfluss sind, die Menschen korrumpieren. Allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Während Carlos sich nur zögerlich von seinen Idealen verabschiedet, hat sein bester Freund Damiano, ein zynischer Machtmensch, längst alle Zweifel hinter sich gelassen.
Du weißt im Grunde schon, dass alles nur Schall und Rauch ist, oder? Versteh mich nicht falsch. Eine Regierung ganz ohne Korruption? Ein guter Witz. Bei Wahlen kommt das natürlich gut an. Deswegen wird uns kein Kandidat mit Reden über Straßen und Schulen oder über Entwicklungshilfe und den Haushalt langweilen. Sie reden alle nur über Moral, als würden sie die Heiligsprechung anstreben und nicht einen Sitz im Kongress. Ich bitte dich um eins, Carlos, fall nicht auf diesen Unsinn rein.
Die Kollaborateure ist Katrina Toveras zweiter Roman. Bereits in ihrem Debüt hat sie sich mit der Marcos-Diktatur und verschiedenen Formen der Mittäterschaft auseinandergesetzt. Das ist kein Zufall, wie die Autorin verrät.
Meine Motivation, über das Kriegsrecht zu schreiben, hat mit der Rolle meiner Eltern während der Zeit zu tun. Ich habe während des Kriegsrechts nicht gelitten. Tatsächlich hatte ich eine privilegierte Kindheit. Mein Vater arbeitete für das Marcos-Kabinett. Meine Mutter hat eine Biografie über Imelda Marcos, die Frau des Diktators, geschrieben und ein regierungsnahes Magazin herausgegeben. Sie waren sehr lautstarke, sehr prominente Marcos-Unterstützer.
Katrina Toveras Roman führt bis zur Jahrtausendwende. Die Marcos-Epoche gehört der Vergangenheit an, aber grundlegende Probleme sind geblieben. Die Nation verfolgt im Jahr 2000 gebannt das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten des Landes. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Dass Politiker ihre eigenen Interessen über die des Landes stellen, und dafür Komplizen brauchen, erscheint in diesem im besten Sinne aufklärerischen Roman als Kontinuum philippinischer Geschichte.
Maybe I have a dark vision.
Vielleicht habe ich eine düstere Sicht auf die Lage meines Landes. Aber gleichzeitig habe ich versucht, Fragen aufzuwerfen, damit die Leser über Komplizenschaft und politische Führung nachdenken, darüber, wen sie wählen und wovon sie sich bei ihrer Wahl leiten lassen. Insofern bin ich vielleicht doch hoffnungsvoll.
Holger Heimann über Katrina Tovera, die Kollaborateure, übersetzt von Jan Karsten und erschienen im Wagenbach Verlag. Die drei der Woche, die uns um den Globus geschickt haben, frisch aus dem Herbstprogramm gefischt. Und das wie immer, jede Woche, mittwochs und freitags hier neu in der ARD Audiothek. Die Literaturauswahl von MDR Kultur unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Tschüss, stabiles Lesen, sonniges Wochenende.